Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Zurzeit im Mittelpunkt ist der Philipperbrief, einer von 21 Briefen im Neuen Testament. Der Philipperbrief wurde vom Apostel Paulus an die Christen in Philippi geschrieben. Das Besondere an diesem Brief ist, dass Paulus im Gefängnis sitzt, während er ihn schreibt. Und obwohl Paulus sich in so einer schlechten Lage befindet, zieht sich durch den ganzen Brief sein Aufruf zur Freude. Immer wieder erinnert Paulus an die Freude, die jeder Gläubige in Christus haben soll. Neben dem Aspekt der Freude in Christus geht es aber auch intensiv um die Einstellung, die jemand haben soll, der an Christus glaubt. Paulus malt den Christen in Philippi vor Augen, wie ein Leben aussieht, an dem Gott gefallen hat, und Paulus erzählt dabei von der großen Kehrtwendung, die er in seinem eigenen Leben erfahren hat. In dem vor uns liegenden Abschnitt aus dem Philipperbrief Kapitel 3 beschreibt der Apostel Paulus die große Veränderung, die er in seinem Leben erfahren hat, nachdem er Jesus Christus kennenlernte. In Vers 7 schreibt er: Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Früher hatte Paulus auf der Habenseite seines Lebenskontos viele Dinge aufzuweisen, zum Beispiel seine fromme Herkunft, seinen Charakter und seine Religion. Nach menschlichem Ermessen war es eine beeindruckende Liste. Aber plötzlich hat sich das alles gewandelt. Alles, von dem er früher dachte, es als Guthaben verbuchen zu können, wurde in dem Moment, als er Christus kennenlernte, zum Soll. Früher hat er Jesus Christus gehasst und er tat alles, um seinen Nachfolger umzubringen. Ja, es reichte ihm nicht einmal, nur die Christen in Jerusalem umzubringen, sondern er wollte die Verfolgung bis nach Damaskus ausweiten. Und dort auf dem Weg nach Damaskus war er Jesus begegnet, demjenigen, den er verfolgt hatte. Daraufhin änderte sich sein ganzes Wertesystem. Von nun an setzte er sein ganzes Vertrauen auf Jesus Christus. Das Guthaben auf seinem Lebenskonto wurde zum Soll und umgekehrt. Liebe Hörer, stellen Sie sich einmal vor, das ganze Buchhaltungssystem eines Landes würde auf diese Weise verändert. Das würde die ganze Wirtschaft komplett auf den Kopf stellen. Das wäre geradezu revolutionär, wenn auch kaum vorstellbar. Nun, wenn wir es genau betrachten, dann ist jede Bekehrung revolutionär. Dinge, die wichtig waren, sind plötzlich unwichtig, und Dinge, die unwichtig waren, sind plötzlich wichtig. Oder noch etwas stärker ausgedrückt, das, was Gewinn war, wird zum Schaden, und das, was als Schaden angesehen wurde, wird zum Gewinn. Die Begegnung mit Jesus stellt alles komplett auf den Kopf und bringt alles auf die richtige Seite. Ja, es bringt die betreffende Person in eine komplett andere Ordnung. Das ist es, was eine Bekehrung ausmacht. Nichts ist mehr wie vorher. Dies versucht Paulus den Empfängern seines Briefes deutlich zu machen, indem er schreibt: Was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Kommen wir nun zum nächsten Vers, Vers 8. Sie werden bemerken, es gibt da eine zeitliche Lücke zwischen Vers 7 und Vers 8. Ich weiß nicht genau, wie groß dieser zeitliche Abstand ist, aber ich vermute, vom Zeitpunkt der Bekehrung, die Paulus erlebt hat, bis zu dem Zeitpunkt, an dem er diesen Brief schreibt. Dazwischen war er ja auf einigen Missionsreisen und nun sitzt er im Gefängnis. In Philipper 3, Vers 8 heißt es: Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden, und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Die Bekehrung von Paulus war nicht nur eine punktuelle Erfahrung. Bekehrung ist nicht wie der einmalige Aufstieg eines Luftballons. Viele Leute denken, dass man sich bei der Bekehrung vor irgendeinem Altar niederkniet, dann eine Erscheinung hat und von nun an von Höhepunkt zu Höhepunkt wandert. Nein, das ist eine völlig falsche Vorstellung. Bekehrung ist etwas, mit dem man jeden Tag zu tun hat. Eine Bekehrung ist nicht nur ein Moment. Auch wenn sie in einem Moment geschieht, so dauert sie doch das ganze Leben an. Und Heiligung ist kein großartiges emotionales Erlebnis. Es ist der tägliche Weg in der Abhängigkeit von Gott. Paulus sagt hier, dass er ab dem Zeitpunkt seiner Bekehrung für Gott gelebt hat. Er hat den Verlust von all den Dingen erlitten, die ihm vorher bedeutsam erschienen. Jesus Christus ist nun die allerhöchste Instanz in seinem Denken. Und das, was er früher für das Wertvollste gehalten hat, sieht er nun als Dreck an. Paulus nimmt hier kein Blatt vor den Mund. Er sagt damit, dass all seine religiösen Bemühungen und Übungen so wertlos sind, dass man sie am besten mit der Klospülung hinunterspült oder in die Mülltonne steckt. Paulus entsorgt alle Dinge, die ihm früher so viel bedeutet haben. Jetzt setzt er, was seine Errettung angeht, sein ganzes Vertrauen allein auf Jesus Christus. Jemand hat einmal gesagt, als ich mich bekehrt habe, habe ich meine Religion verloren. Als ich mich bekehrt habe, habe ich aufgehört, religiös zu sein. Das heißt, aus eigener Kraft etwas für Gott erreichen zu wollen. Auch heute ist es notwendig, dass viele Menschen ihre Religion verlieren und endlich Jesus Christus kennenlernen, so wie Paulus dies erlebt hat. Paulus' Leben wurde dadurch so auf den Kopf gestellt, dass er seine wertvollsten Errungenschaften entsorgt hat, weil sie keinerlei Wert mehr hatten. In Vers 9 gibt Paulus nun eine theologische Erklärung dafür ab, was mit ihm passiert ist. Paulus erachtet das, was sein altes Leben geprägt hat, für Dreck, damit er Christus gewinne und, nun Zitat, an ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Dieser Vers spielt eine wichtige Rolle in dem berühmten Buch »Die Pilgerreise« von John Bunyan. Eines Nachts wandert John Bunyan auf seiner Pilgerreise durch das Kornfeld und stellt sich die Frage, wie er überhaupt vor Gott bestehen könne. Und er erzählt dann, wie er plötzlich sich selbst gesehen hat, nicht nur als einen Sünder, sondern als Sünde in Person, vom Scheitel bis zur Fußsohle. Ihm wird schlagartig bewusst, dass er rein gar nichts hat und dass Christus alles hat. Paulus spricht in unserem Bibeltext von seiner eigenen Gerechtigkeit, die aus dem Halten des Gesetzes kommt. Damit meint er die Gerechtigkeit, die er früher zu erlangen versucht hat, indem er das alttestamentliche Gesetz gehalten hat. Zum Beispiel konnte er stolz darauf sein, dass er sich an das Sabbatgebot hielt. Dagegen kommt in seinem Brief an die Kolosser eine ganz andere, eine veränderte Einstellung ans Tageslicht. Dort schreibt er: So lasst euch nun von niemandem ein schlechtes Gewissen machen, wegen Speise und Trank oder wegen eines bestimmten Feiertages, Neumondes oder Sabbats. Das Halten des Sabbats hat für ihn also keine Bedeutung mehr, wenn es um die Errettung geht. Wir denken vielleicht, dass uns ein solches Denken, wie es Paulus vor seiner Bekehrung hatte, heute fremd ist. Wir leben vielleicht schon lange mit Christus und wissen um die Erlösung aus reiner Gnade. Aber ich meine, wir stehen immer wieder in der Gefahr, dass wir uns auf unsere Taten verlassen wollen, wenn es um unsere Erlösung geht. Ich zum Beispiel könnte wirklich etwas darauf geben, dass ich so häufig predige oder sogar mehrmals die Woche eine eigene Radiosendung habe. Aber das zählt gar nichts, rein gar nichts, wenn es um meine Erlösung geht. Meine eigene Gerechtigkeit ist eine gesetzliche Gerechtigkeit. Und Gott hat schon vor langer Zeit deutlich gemacht, dass all unsere Gerechtigkeit einem verdreckten Kleidungsstück gleicht, wie es in Jesaja 64, Vers 5 steht. Und bei Gott hat dreckige Wäsche einfach nichts zu suchen. Ja, er lässt die schmutzigen Sünder zu sich herein. Er ist derjenige, der sie sauber macht. Aber die dreckige Wäsche bleibt draußen. Paulus hat jeglichen Anspruch auf eigene Gerechtigkeit aufgegeben. Ich erinnere mich an ein frisch bekehrtes junges Ehepaar, das ich vor einigen Jahren getroffen habe, als ich in einer Stadt vor einer Gruppe von Christen gepredigt habe. Sie waren talentierte junge Leute und wirklich wunderbare Menschen. Vom menschlichen Standpunkt aus betrachtet hatten sie wirklich alles. Das Leben hatte es gut mit ihnen gemeint. Bevor ich mit meiner Predigt begann, gingen sie auf die Bühne und erzählten von sich und ihrem Leben. Jetzt, wo sie bekehrt seien, wollten sie ihr wunderbares Talent für Jesus einsetzen. Nach der Veranstaltung sind wir gemeinsam in ein Café gegangen und ich hatte die Gelegenheit, mit ihnen zu sprechen. »Darf ich euch mal eine der Fragen stellen, die mich immer wieder umtreibt?« habe ich sie gefragt. »Ihr habt davon geredet, dass ihr ein wunderbares Talent habt, das ihr für Jesus einsetzen wollt. Es würde mich sehr interessieren, was für ein Talent das ist. Ihr habt in Nachtclubs getanzt und dort gesungen und ihr seid als Unterhalter aufgetreten. Denkt ihr wirklich, dass Jesus das gebrauchen kann?« Darüber hatten sie noch nie so richtig nachgedacht. Und dann habe ich ihnen versucht, deutlich zu machen, seht mal, als ihr zu Christus gekommen seid, da kamt ihr als absolut mittellose Sünder. Ihr könnt ihm nichts anbieten, denn ihr habt nichts. Ihr seid Bettler, ihr besitzt nichts. Aber er hat alles, ihm gehört alles und er bietet es euch an. Ich wünsche mir so sehr, dass Vers 9 aus unserem Bibeltext uns alle wirklich erreicht und unser Denken verändert. Damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Hier in diesem Vers sind die Worte durch den Glauben besonders wichtig. Das ist der einzige Weg auf dieser Welt, wie wir Gerechtigkeit bei Gott erlangen können. Wir können sie uns nicht erarbeiten, wir können sie uns nicht durch Spenden erkaufen, wir können sie auch nicht stehlen, sondern wir müssen ihm einfach nur vertrauen. Die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird, sie ist dadurch entstanden, dass Christus am Kreuz gestorben ist, dass er unsere Sünden auf sich genommen hat, dass er von den Toten auferstanden ist, um unsere Rechtfertigung zu erwirken, unsere Gerechtigkeit. Machen wir uns einmal bewusst, Gott kann uns in unserem nicht erneuerten Zustand nicht ertragen. Wir sind kein bisschen attraktiv für ihn. Die Tatsache, dass er uns liebt und sogar seinen einzigen Sohn für uns gegeben hat, ist die erstaunlichste Tatsache der Welt. Wir sind angenommen in Gott, der uns liebt. Und das ist wirklich unglaublich. Paulus hat für sein Leben erkannt, dass es keinen Sinn macht, selbst der Gerechtigkeit Gottes hinterher zu jagen. Ihm geht es nicht mehr darum, zu zeigen, wie religiös oder fromm er sein kann oder wie gut er darin ist, die Christen zu verfolgen. Weil das komplette Buchhaltungssystem seines Lebens auf den Kopf gestellt wurde, hat er auch für die Zukunft eine ganz neue Ausrichtung. Diese neue Ausrichtung beschreibt er in den Versen 10 und 11. Er schreibt, ihn, nämlich Christus, möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Es gibt Christen, die davon ausgehen, dass es nicht notwendig ist, sich um vorbildliches Verhalten und um gute Taten zu bemühen. Denn die Errettung geschehe ja rein aus Glauben. Weil wir allein aus Gnade errettet sind, gehen sie nun davon aus, dass wir nichts weiter zu tun brauchen, als herumzusitzen und Däumchen zu drehen. Dies ist aber eine völlig falsche Vorstellung. Rettender Glaube ist ein Glaube, der mich in Bewegung bringt. Jakobus macht dies in seinem Brief in Kapitel 2 ab Vers 17 sehr deutlich, wo er von Werken aus Glauben spricht. So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Wenn jemand wirklich errettet ist, dann ist es also das Natürlichste von der Welt, dass er auch etwas für Jesus tun möchte. Und wenn man keine Taten vorzuzeigen hat, dann ist man anscheinend auch nicht errettet. Das ist genau das, was auch Paulus im Philipperbrief zum Ausdruck bringt. Wenn du von Gott errettet worden bist, dann kommt eine neue Motivation in dein Leben, ein neues Lebensziel und ein neuer Lebensstil. Wenn der Glaube an Christus dich nicht verändert hat, dann bist du nicht errettet. Dann bist du immer noch derselbe alte Mensch, der dasselbe alte Leben führt. Paulus weist hier jegliche Vorstellung weit von sich, dass man als Christ sein Leben lang Däumchen drehend im Schaukelstuhl sitzen kann und sich selbst in den Himmel schaukeln kann. Paulus spricht hier von einem Einsatz und einer Anstrengung, die vom Heiligen Geist kommt und die viel größer ist als jede gesetzliche Anstrengung. Als er noch unter dem Gesetz lebte, war Paulus bereit gewesen, bis nach Damaskus zu gehen, um die Christen dort auszurotten. Nun, wo er unter der Gnade lebt, ist Paulus sogar bereit, bis an die Enden der Erde zu gehen, und zwar, um Menschen für Christus zu gewinnen. Der Glaube setzt also in Bewegung. Unsere Taten haben aber nichts mit unserer Errettung zu tun. Wenn es um unsere Errettung geht, sind wir abhängig von dem, was am Kreuz geschehen ist. Gott möchte von dem verlorenen Sünder nur eine Frage beantwortet haben. Wie gehst du mit Jesus um, der für dich gestorben ist? Wenn du ihn als Retter akzeptierst, dann wirst du aufgrund deines Glaubens gerettet. Das ist die Gerechtigkeit, die allein aus Glauben kommt. Auch das Leben, das du nach deiner Errettung lebst, hat nichts mit deiner Errettung an sich zu tun, sondern dein Glaube an Christus motiviert dich, für Gott zu leben. Das ist der Grund, warum Paulus so gelebt hat, wie er gelebt hat. Ich verstehe es einfach nicht, dass manche Leute überhaupt nichts für Gott tun wollen oder sagen, dass sie nichts tun können. Ich möchte Ihnen, liebe Hörer, ganz offen sagen, dass Sie mir und anderen Pfarrern und Pastoren helfen können, das Wort Gottes zu verkündigen. Ich bin inzwischen auch nicht mehr der Jüngste, aber ich habe nicht vor, damit aufzuhören, das Wort Gottes zu verkündigen. Ich werde immer weiter dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus nachjagen, so wie Paulus das in Philipper 3, Vers 14 ausdrückt. Unser Glaube gibt uns die eigentliche Motivation, auch für Christus tätig zu sein. Ihn möchte ich erkennen, schreibt Paulus in Vers 10. Erinnern wir uns daran, dass Paulus nicht mehr der Jüngste ist. Selbst am Ende seines Lebens hat Paulus noch den Wunsch, Christus besser zu kennen. Bei manchen Christen heute habe ich den Eindruck, dass sie denken, ihr Wissen sei schon vollkommen und dass sie jeden Morgen nur noch ihren Heiligenschein polieren müssen. Sie scheinen bereit, jeden Moment entrückt zu werden. Aber sogar Paulus, der größte Missionar aller Zeiten, sagt am Ende seines Lebens, ihn möchte ich erkennen. Jesus als Person und die Kraft seiner Auferstehung. Liebe Hörer, der größte Trost in meinem Leben ist das Wissen, dass Christus wirklich bei mir ist. Ich brauche die Gegenwart Christi in meinem Leben und Sie brauchen sie gewiss auch. Das nächste, was Paulus erkennen möchte, ist, so heißt es weiter in Vers 10, die Gemeinschaft seiner Leiden. Das ist etwas, was auch wir heute sehr nötig haben. Neulich habe ich einen Brief bekommen, der mich zu Tränen gerührt hat. Nachdem jemand unsere Sendung gehört hatte, schrieb mir diese Person folgenden Satz: Ich habe bisher nicht gewusst, wie sehr Christus für mich gelitten hat. Das Wissen um Christi Leiden für uns verändert unsere Einstellung. Deshalb ist es Paulus wichtig, die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen. Und auch für mich und für Sie ist das wichtig, die Leiden Christi zu kennen und sich mit ihm zu identifizieren. Christus zu erkennen und sein Erlösungswerk, das wird unsere Aufmerksamkeit in der gesamten Ewigkeit beanspruchen. Ich weiß nicht, ob der Himmel der richtige Ort für Sie ist, wenn Sie es jetzt schon nicht mögen, Christus anzubeten und wenn Sie es langweilt, in Gottes Wort zu lesen. Für Paulus gab es in seinem Leben ein wichtiges Ziel, nämlich Gott zu gefallen und für ihn zu leben. Zitat: damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Paulus drückt damit aus, dass er damit rechnet, bei der Entrückung der christlichen Gemeinde dabei zu sein, und zwar mit großer Freude. Er erwartet jedoch nicht, dass er in diesem Leben vollendet wird und wünscht sich deswegen, dass er an der zukünftigen Wiederkunft Christi teilnimmt. Wenn mir jemand sagt, dass er nicht an die Wiederkunft Christi glaubt, habe ich Zweifel, ob er überhaupt eine Beziehung zu Jesus Christus hat. Paulus sagt, sein Ziel, wonach er sich ausrichtet, ist nicht nur, dass er Jesus erkennt, sondern auch teilnimmt an der Auferstehung der Christen. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, was es wirklich bedeutet, dass Jesus Christus wiederkommt? Die meisten denken nur, dass wir damit diese Welt verlassen. Doch Paulus sagt, damit werden wir in seine Gegenwart kommen. Ich lese nun Vers 12. Nicht, dass ich's schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich's wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Paulus weiß genau, dass er niemals Vollkommenheit erlangen wird. Aber das hält ihn nicht davon ab, sich weiter in diese Richtung zu bewegen. Vollkommenheit meint, auf das Ziel, vollkommen auf Jesus ausgerichtet zu sein. Paulus weiß, dass er dies noch nicht erreicht hat. Er würde sicher dem zustimmen, wozu Petrus in seinem zweiten Brief in Kapitel 3, Vers 18 auffordert. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Im nächsten Vers unseres Bibeltextes finden wir das Lebensmotto, nach dem Paulus sein Leben ausgerichtet hat. Dort heißt es, meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich's ergriffen habe. Eins aber sage ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Mit dem Satz, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich's ergriffen habe, gibt Paulus klar zu verstehen, dass er es im Moment noch nicht erreicht hat. Er ist noch unterwegs, er ist noch nicht angekommen und er ist noch nicht vollkommen. Paulus ist noch nicht so weit, er hat noch nicht alles ergriffen. Und deshalb hat er nur ein Ziel, sich nach dem auszustrecken, was ihn in der Zukunft erwarten wird. Auch in dieser Einstellung können wir uns Paulus zum Vorbild nehmen. Unser Leben scheint oft so kompliziert und wir sind getrieben von vielen verschiedenen Motiven und versuchen es jedem recht zu machen. Paulus lebt, was das angeht, ein sehr simples und einfaches Leben. Er hat nur ein Ziel. Ja, er kann seinen Lebensinhalt auf einen Satz reduzieren. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Jemand hat einmal gesagt, dass das Heute im Grunde das Morgen ist, über das ich mir gestern Sorgen gemacht habe. Paulus lässt die Vergangenheit Vergangenheit sein mit all den Fehlern und lässt sich dadurch nicht für die Zukunft blockieren. Er lebt in der Gegenwart, aber er orientiert sich an der Zukunft, wenn er weitergewachsen und sich weiterentwickelt haben wird. Und so kann er dann in Vers 14 schreiben, und ich jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Paulus vergleicht sich selbst hier mit einem Leichtathleten, der einen Preis gewinnen möchte. Vielleicht hat Paulus selbst einmal bei den Olympischen Spielen zugeschaut. Zumindest hätte er die Gelegenheit dazu gehabt. Denn das Amphitheater in Ephesus hatte Platz für 100.000 Menschen und von Zeit zu Zeit wurden dort die Olympischen Spiele ausgetragen. Paulus lebte ja 3 Jahre in Ephesus und ich kann mir kaum vorstellen, dass er nicht bei den Olympischen Spielen war. Gerade auch, weil er viele sprachliche Formulierungen verwendet, die aus dem Bereich des Sports kommen. Aber was genau ist hier mit dem Siegespreis der himmlischen Berufung gemeint? Nun, dieser Preis ist keine irdische Belohnung, sondern er muss erlangt werden. Und er liegt in der Gegenwart Christi. Wir werden in seiner Gegenwart sein und wir werden ihm ähnlich sein. Das sind die Dinge, von denen Paulus spricht, dass sie in der Zukunft auf ihn warten. Nun, ich möchte an dieser Stelle ganz klar herausstellen, wir jagen nicht unserer Errettung nach. Die Erlösung ist nicht der Preis, der auf uns wartet. Entweder haben wir Christus oder wir haben ihn nicht. Entweder vertrauen wir ihm oder wir vertrauen ihm nicht. Der einzige Weg, wie wir Erlösung erlangen können, ist durch den Glauben an Jesus Christus. Erlösung ist ein Geschenk, und ein Geschenk unterscheidet sich grundsätzlich von einem Preis, den man gewinnt. Dies wird auch im Epheserbrief, Kapitel 2, ab Vers 8, wunderbar ausgedrückt. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Also, Erlösung ist nicht der Preis für einen guten Lauf. Die Erlösung ist ein Geschenk, das man einfach dankbar annehmen sollte. Paulus jagt also einem Preis nach, nachdem er das Geschenk der Erlösung bekommen hat. Ist das nicht doch irgendwie seltsam? Christus ist alles für ihn geworden, und nun jagt er einem Preis nach, damit er Christus gewinne? Wie ist das zu verstehen? Nun, eines Tages wird Paulus vor Jesus stehen, und sein ganzer Gedanke ist, wenn ich vor ihm stehe, möchte ich mich nicht schämen müssen. Auch bei Johannes finden wir den Gedanken, dass es für manche nicht so angenehm sein wird, vor Jesus zu stehen. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 28 schreibt er, »Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbart wird, Zuversicht haben und nicht zu Schanden werden vor ihm, wenn er kommt.« Viele Christen wünschen sich heute, dass Jesus wiederkommt. Aber wenn sie wirklich wüssten, was das genau für sie bedeutet, dann würden sie sich vielleicht doch wünschen, dass er noch ein wenig wartet. Wenn sie davon ausgehen, dass sie ein sorgloses christliches Leben führen können, ohne sich je dafür zu verantworten, dann liegen sie vollkommen falsch. Eines Tages werden auch sie vor dem Richterstuhl Christi stehen müssen und Rechenschaft darüber ablegen müssen, wie sie ihr Leben gelebt haben. Ich schlage Ihnen vor, dass Sie zurück zur Laufbahn gehen und beginnen, Ihr Leben für Jesus zu leben. Als Paulus auf seinem Weg nach Damaskus Jesus Christus begegnet ist, haben sich alle seine Wertvorstellungen verändert, die er bisher hatte. Alles, was ihm bisher wichtig war, sieht er plötzlich als Müll an. Und was ihm bisher wertlos erschien, gewinnt für ihn höchste Priorität. Paulus hat viel mehr gewonnen, als er verloren hat. Kein Wunder, dass er eine ganz neue Freude in seinem Leben gespürt hat. Und die Motivation, sein ganzes Leben für Christus zu geben. Diese Motivation wünsche ich auch Ihnen für Ihr Leben. Haben Sie den Mut, alles auf eine Karte zu setzen und so wie Paulus, ganz für Christus zu leben.